Das ist wirklich so ein bisschen was aus allem. Ich lese oft Reisestories bei uns im Heft und so, oh cool, da könnte ich ja selber mal hinfahren. Zum Beispiel auch, ich hatte erzählt, dass ich einen Sohn habe und wo ich schwanger war, habe ich dann halt auch natürlich, ich wollte natürlich auch weiter Sport machen, war auch noch Snowboarden und Mountainbiken. Und dann habe ich mir halt auch, hatten wir auch einen Artikel in unserer ersten Bike-Ausgabe drin über Mountainbiken und Schwangerschaft. Und da war ich natürlich dann auch, fand ich es natürlich auch cool zu sehen, dass andere Mütter auch noch oder damals Schwangere auch mit dem Mountainbike unterwegs sind und ich nicht die Einzige bin, die irgendwie denkt, dass sie schwanger noch Mountainbiken muss. Also von daher sind es auf jeden Fall schon immer Geschichten, die ins persönliche Leben auch reingreifen.
Hi, willkommen am Desirelines Lagerfeuer, unserem Ort für Bergsport, Lebenswege und Geschichten. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Trails, Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Menschen vorstellen, mit denen uns eine innere Haltung verbindet. Also mach es dir gemütlich und nimm Platz am Desirelines Lagerfeuer. Surfen, Snowboarden, Biken und die Welt entdecken. All das ist das Golden Ride Magazin, das einzige deutschsprachige Actionsportmagazin nur für Frauen, die ihr Glück draußen in der Natur suchen und finden. Mit dabei ihre liebsten Sportgeräte, die die Welt bedeuten. Alles begann mit einem Trip nach Spanien, ein verrückter Abend und ein paar Drinks später war die Idee für das Heft beschlossene Sache. Mit Nathalie, einem der drei kreativen Köpfe hinter dem Magazin, sprechen wir darüber, wie der Entstehungsprozess war, wie sie ihre Themenschwerpunkte definiert haben und was dahinter steckt, das Heft und die Themen nach mittlerweile 14 Jahren immer wieder weiterzuentwickeln und neue Geschichten aus der Action-Sportwelt zu Papier zu bringen. Besonders spannend finden wir Nathalies Gedanken und Ideen zur Zukunft des Golden Ride Magazins und wie das Triumvirat versucht, ihr Passionsprojekt in dem digitalen Zeitalter sprichwörtlich lebendig zu halten. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Nathalie Grandry. Hallo Nathalie, grüß dich.
Hi Martha.
Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns am Desirelines Lagerfeuer sitzt.
Schön, dass ich da sein darf.
Stell dir folgendes Szenario vor, Nathalie. Wir sitzen hier am Lagerfeuer, wahrscheinlich mit dem ein oder anderen Getränk in der Hand. Wir kennen unseren Namen und ich frage dich, wer du bist und was du machst. Was erzählst du dann?
Genau, ich bin die Nathalie. Ich bin eine von den Gründerinnen vom Golden Ride Magazin. Das ist das einzige deutsche Boardsport- und Mountainbike-Printmagazin für Frauen. Und wahrscheinlich auch sogar nicht nur weit über den deutschen Raum hinaus. Von uns Printmagazinen sind ja nicht mehr so viele übrig geblieben.
Ja, das ist leider traurig, aber wahr, dass die Printmedien hier eine eher aussterbende Spezies sind heutzutage. Ja, ich für meinen Teil muss ja sagen, ich kenne euch ja schon eine halbe Ewigkeit und ihr habt mich ja eigentlich schon durch meine ganzen 20er Jahre begleitet. Ich weiß gar nicht, wann habt ihr euch gegründet? Ich glaube 2010, oder? 2007. Ach sieben, ich dachte zehn, okay, wow. Ja, und also für mich war die ja immer so eine Institution. Ich weiß noch, wenn das Golden Ride Magazin rauskam, bin ich mal sofort zum Kiosk gerannt und habe mir das Magazin gekauft. Und ja, war auch immer super inspiriert und fand es auch super schön, also die ganzen Geschichten zu lesen und sich dem inspirieren zu lassen. So Mädels ja auch mal eine Stimme bekommen quasi. Wie kam es zur Gründung von dem Magazin und was hat euch dazu inspiriert?
Also es war, wie bei so vielen, es war mehr oder weniger eine Schnapsidee. ich jetzt nicht, sondern die Anita und ein paar andere Freundinnen waren irgendwie im Urlaub, im Surfurlaub und haben sich dann so die Surfzeitschriften, keine Wellen und so, Surfzeitschriften angeschaut und irgendwie war halt alles nur ein Mann auf dem Cover, die ganzen Stories nur über männliche Athleten und dann haben die sich irgendwie so zusammengesponnen, wie könnte denn ein Magazin aussehen, was wäre denn cool, was könnte man als Mädel im Surfurlaub lesen, was würde uns gefallen und genau, dann waren sie wieder da und kurz danach war ich dann mit der Anita im Urlaub auf dem Städtetrip in Barcelona und wir waren bei Freunden und die Freundin von uns hat damals bei einem ganz neu gegründeten spanischen Magazin gearbeitet, das eben auch ein Sportmagazin für Frauen war. Und irgendwie haben wir uns dann im Suff dann überlegt, dass das doch eigentlich eine gute Sache wäre und dass wir das doch selber auch machen könnten. Und haben es dann auch durchgezogen. Also wir haben dann zu Ende 2006 haben wir den Entschluss gefasst, das wirklich irgendwie zu probieren. Wir waren damals noch zu fünf, haben dann mehr schlecht und recht einen Dummy konstruiert, wie das Ganze aussehen soll, wie wir uns das vorstellen, haben damals dann auf der ISPO Termine ausgemacht und wir waren ja alle Anfang 20, hatten keine Ahnung, wie man ein Magazin macht, wir hatten keine Ahnung von gar nichts, haben aber auf der ISPO einfach mal, ja, genau, und sind halt dann, haben im Vorfeld schon Termine auf der ISPO gemacht und sind halt dann einfach zu allen Marketingmanagern hingerannt und haben gesagt, hier, das ist unser Magazin, so soll das ausschauen. Das soll in anderthalb Monaten, war das damals, auf den Markt kommen, also auch viel zu übereilt.
Wie es halt auch so ist, gell? Aus so einer Fix-Idee heraus entstanden, aber ja.
Wurden natürlich nur belächelt. Ich meine, mit Anfang 20 einem Dummy, der ehrlich gesagt alles andere als gut war. Ja, haben, glaube ich, dann zwei oder drei Anzeigen tatsächlich für die erste Ausgabe so irgendwie verkaufen können und haben Ende März 2007 das erste Magazin in die Geschäfte gebracht. Und so hat es dann irgendwie alles angefangen.
Wow. Und wie lange habt ihr dann quasi gebraucht vom Dummy bis zum tatsächlichen Heft, was im Kiosk ausliegt?
Also der Dummy hatte schon Inhalte, die wir dann wirklich verwendet haben. Also der Dummy war schon so eine grobe Vorstellung, wie das erste Magazin dann wirklich auch aussehen sollte. Von daher war das schon das halbfertige Magazin. Und dann, die ISPO war irgendwann Ende Januar, Anfang Februar, wie sie immer ist. Und am 31. März stand das Heft dann im Laden mit großer Release-Party in München und allem.
Ach krass, okay. Also dann doch eigentlich 8 Wochen. Verrückt.
Ja, also es war alles auch super kurzfristig, wenn wir überlegen. Ich glaube, die Anita und ich standen in Barcelona an der Bar und haben gesagt, wir ziehen das wirklich durch. Das war irgendwann im Oktober. Und 5 Monate später stand das erste Heft im Laden. Also es war wirklich alles extremst überstürzt.
Ja, wenn immer dieser böse Alkohol im Spiel ist, gell? Ja, da muss ich auch irgendwie dran denken, wie mein Kollege Norman jetzt auch vor kurzem die Mädels vom Female Explorer interviewt hatte und ich glaube, dass deren, oder ich meine mich zu erinnern, dass deren Gründung ja genauso verrückt ablief, denn irgendwie, ich glaube, einige Gin Tonics zu viel getrunken wurden und dann, die Idee eigentlich somit geboren war.
Ja, Schnapsideen sind gar nicht immer so schlecht, wie man denkt, gell? Viele sind schlecht, aber ein paar sind auch ganz gut.
Ja, nee, mega gut. Aber jetzt würde mich ja dann schon irgendwie interessieren, also ihr habt euch dann quasi von diesem spanischen Sportmagazin inspirieren lassen?
Also ja, wir haben uns ein bisschen von denen inspirieren lassen, aber es ist doch eine sehr andere Geschichte gewesen, weil das ein Wakeboard-Magazin war oder hauptsächlich sich ums Wakeboarden gedreht hat. Die Freundin von uns, die da in Spanien wohnt, die ist auch Wakeboarderin, also deswegen war das auch genauso ihr Ding. Und wir haben persönlich gar nichts mit Wakeboarden am Hut, obwohl wir in der ersten Ausgabe tatsächlich auch noch irgendwie dachten, wir müssen alles abdecken und hatten dann noch irgendwie Wakeboarden und Kiten mit drin, was wir aber sehr, sehr schnell verworfen haben. Weil wir selber einfach nicht wakeboarden und kiten und wir haben einfach festgestellt, dass es ein Blödsinn ist, Themen zu integrieren, mit denen wir uns selber nicht identifizieren können, sondern Surfen, Snowboarden, das ist das, was wir gerne machen, wo wir dahinter stehen. Von daher wollen authentisch sein, wir sind authentisch und da bringt es nichts, irgendwelche Sportarten reinzunehmen, mit denen wir uns selber nicht identifizieren können.
Warum?
Ich glaube, also es waren hauptsächlich, also ich glaube, wir hätten schon genügend Themen zusammenbekommen. Ich meine, es gibt genügend tolle Mädels in den Sportarten, wir hätten genügend Content bekommen, aber die Sache ist, wir können uns nicht damit identifizieren. Und Golden Ride war schon immer ein Herzensprojekt. Wir haben Wir haben das gemacht, was wir lesen wollen. Wir haben einfach ein Magazin nach unseren Vorstellungen gestaltet. Und klar, am Anfang, ich meine, wir waren ganz neu, wir hatten keine Ahnung. Wir dachten halt, wenn wir jetzt noch Kiten und Wakeboarden mit dazu nehmen, dann kriegen wir noch Anzeigen aus dem Wakeboard und aus dem Kite-Bereich. Aber dann auf der ISPO wurde uns dann auch recht schnell die Augen geöffnet, wo es dann hieß, ja, wir sind aber ein Core-Brand, wir wollen jetzt in nix inserieren, wo dann die Sportarten auch gefeatured werden oder sowas. Also das eine, wir dachten irgendwie, wir können dann alles mitnehmen. Aber gut, wir haben uns am Anfang vieles gedacht, was sich nicht bewahrheitet hat. Wir wollten halt alles und wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass sich das so nicht vereinen lässt und das uns selber auch nicht wiedergespiegelt hat, hat das eigentlich perfekt gepasst, dass wir das dann relativ schnell rausgestrichen haben.
Also lag es dann daran, dass wenn es zu viele Rubriken gewesen wären oder sprich Sportarten, dass ihr die einzelnen Themen nicht mehr in der Tiefe hättet bearbeiten können oder habt ihr einfach das Team nicht zusammenbekommen, um die einzelnen Sportarten praktisch bedienen zu können?
Genau, das sind einfach die Sportarten, die wir selber machen. Und die Inhalte sind einfach authentischer, wenn wir selber wissen, wovon wir reden. Und wir wollten schon immer unseren Hobbys eine Plattform geben und das machen wir auch mit Golden Ride. Okay. Und da hat es keinen Zweck, irgendwas reinzubringen, was wir nicht können.
Genau, deswegen auch der Fokus auf Surfen, Snowboarden und Mountainbiken.
Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, aber man muss auch, also wir haben einfach bei der Gründung, wir waren Anfang 20, wir hatten einfach keine Ahnung von gar nichts, muss man einfach so sagen. Ich meine, wir waren Studenten, zweites, drittes Semester, die sich in der SUFI-Idee gedacht haben, sie bringen mal ein Printmagazin raus und wollten halt einfach alles haben. Aber ja, jetzt, wie gesagt, wir haben ja unseren Weg gefunden und haben auch festgestellt, dass eben der Fokus besser funktioniert, als zu versuchen, alles abzudecken.
Ja. Ja, klar, du, ich verstehe den Punkt, dass man sagt, dass man sich natürlich so breit aufstellen möchte, wie es nur geht, aber ich denke auch in vielen Punkten ist ein Bottleneck und eine Fokussierung einfach sehr hilfreich, weil du dann einfach viel tiefer in die Inhalte einsteigen kannst und auch die Community ganz anders aufbauen kannst. Ja, wenn du natürlich sämtliche Sportarten abdeckst im Multisportbereich, du kriegst nie die Tiefe hin, wenn du dich wirklich auf einen Bereich wirklich fokussierst. Also ich kenne es ja auch bei den Unique Mountain Girls, da merkst du das ja auch, dass dann ganz viele Mädels auch anfragen, hey, wieso macht ihr nicht auch noch was für Surferinnen oder über, keine Ahnung, Laufen, wie auch immer, aber irgendwo sind dann einfach Grenzen und ich glaube, dass der Fokus ist da tatsächlich eher hilfreich, als dass er hinderlich ist. Genau, also ihr fokussiert euch ja in eurem Magazin ja, wie du gesagt hast, auf die Themen Snowboard, Surfen und Radlfahren bzw. Mountainbiken. Genau. Wie ist denn dann die Gewichtung? Also kann man sagen, sind auch dann alle drei Hefte im Jahr auch dann gleich dick? Also sind die Inhalte quasi gleichwertig? Oder sagst du mittlerweile, hey, es gibt so viel mehr Bike-Themen, es gibt so viel mehr Mädels, die Rad fahren? Oder sagst du irgendwie, hey, das Winterheft ist mittlerweile das dünnste oder der Content ist da am geringsten, weil es einfach, die Winter werden weniger und jetzt auch mit Corona wird auch noch weniger Ski gefahren oder... Könnt ihr da irgendwie so eine Gewichtung festmachen?
Nee, absolut gar nicht. Also wir hätten viel, viel mehr Content als Seiten, die wir zur Verfügung haben. Mhm. Wir machen jedes Magazin 100 Seiten, aber wir hätten viel, viel mehr Content, also viel mehr zu erzählen, als das es ist. Uns gehen eher die Seiten aus. Wir bekommen so viel, also die Mädels oder die Frauen melden sich ja auch super oft bei uns und sagen, hey, ich war da und da, ich habe das und das erlebt. Und es kommt allein schon, während wir in der Planung sind, kommen so viele tolle Stories auf uns zu. Mhm. So viele interessante Interviewpartner, dass wir eigentlich meistens gar nicht wissen, wo wir das alles hinpacken sollen. Mhm. Also wir würden gerne mehr machen. Wir hätten auch Potenzial, viel mehr Hefte zu machen. Aber leider scheitert es da am finanziellen.
Ja. Und wie ist da so der Prozess? Also kommen dann zum Beispiel irgendwelche Teamfahrerinnen auf euch zu und sagen, hey, ich habe jetzt hier mit, keine Ahnung, Marke XY einen neuen Film gemacht. Habt ihr nicht Bock, ihm darüber zu berichten? Oder recherchiert ihr eher dann die Themen? Oder kommen dann die Brands auf euch zu und sagen, hey, wir haben jetzt hier die neue, keine Ahnung, das neue Surfbrett für Mädels rausgebracht, wollte nicht darüber berichten. Also wie ist da so der Prozess oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also es ist tatsächlich so ein Mix aus allem. Also zum einen, wenn wir natürlich selber reisen gehen und merken so, hey, die Story ist interessant, dann bringen wir natürlich gerne unsere eigene Reisestory oder auch wenn wir irgendwas vorhaben. Also vor ein paar Jahren habe ich zum Beispiel mal mit einem Kumpel gesagt, wir fahren jetzt nach Albanien zum Splitboarden. Mhm. Und haben gesagt, gut, dann schreiben wir halt einen Wohnmobilhersteller an und fragen, ob der uns ein Wohnmobil stellt und dann können wir das als Story schön verpacken und sowas. Dann machen wir natürlich unsere eigenen Sachen, aber es kommen auch super viele Mädels auf uns zu, sagen, hey, ich habe das erlebt, oder Mädels, ich sag mal Mädelsfahrerinnen, hey, ich war da und da, ich habe das und das erlebt, ich hätte eine Story zu dem und dem, habt ihr Interesse dran? Also es kommt wirklich auch viel Content, oder wir werden oft wegen Content angeschrieben und natürlich überlegen wir uns dann auch, hey, welcher Fahrer ist gerade interessant, von wem würden wir jetzt gerne was lesen? Mhm. Also es ist wirklich so ein Mischmasch aus allem.
Okay. Und gab es dann zum Beispiel auch in der Vergangenheit irgendwie Geschichten, die dich krass bewegt haben oder die euch krass bewegt haben? Habt ihr da irgendwas, wo du sagst, boah, das war jetzt so die Geschichte, die mich wahnsinnig geprägt hat in meiner Golden Ride Magazinzeit?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Kann ich dir aus dem Stegreif gar nicht sagen, weil wir haben jetzt, ich glaube, 55 Hefte rausgebracht. Wow. Wie viele Geschichten da schon drin waren, weiß ich gar nicht. Von daher, ich meine, es gibt viele, die mich irgendwie bewegt haben, aber jetzt, dass eine besonders raussticht, würde mir jetzt tatsächlich aus dem Stegreif nicht einfallen, nee.
Ja, mach den. Es hätte ja sein können, dass du sagst, da hast du irgendwie die Story, life-changing, keine Ahnung. Also.
Nee, gar nicht. Aber es ist wirklich so ein bisschen was aus allem. Ich lese oft Reisestories bei uns im Heft und so, oh cool, da könnte ich ja selber mal hinfahren. Zum Beispiel auch, ich hatte erzählt, dass ich einen Sohn habe und wo ich schwanger war, habe ich dann halt auch natürlich, ich wollte natürlich auch weiter Sport machen, war auch noch Snowboarden und Mountainbiken. Mhm, und dann habe cool. ich mir halt auch, dann hat, hatten wir auch einen Artikel in unserer ersten Bike-Ausgabe drin über Mountainbiken und Schwangerschaft. Und da war ich natürlich dann auch, fand ich es natürlich auch cool zu sehen, dass andere Mütter auch noch oder damals Schwangere auch mit dem Mountainbike unterwegs sind und ich nicht die Einzige bin, die irgendwie denkt, dass sie schwanger noch Mountainbiken muss. Also von daher sind es auf jeden Fall schon immer Geschichten, die ins persönliche Leben auch reingreifen.
Ja, voll schön. Ja, ich habe zum Beispiel auch, also ich habe jetzt auch gerade nachgedacht, wie ich diese Frage beantworten würde. Und mir ist dann auch eingefallen, zum Beispiel gibt es ja diesen Film von Matchstick Productions mit The Way I See It. Und da weiß ich zum Beispiel auch, der Film hat mich, also jedes Mal, wenn ich dran denke, dann war das zum Beispiel ein Film, der mich so vor 10 Jahren einfach wahnsinnig, wahnsinnig
den
geprägt
kenn
hat.
Kenne ich leider nicht mal. Da kann ich jetzt gar nicht
mehr. Ja, ist auch, glaube ich, ein Skifilm. Deswegen,
ja. Dann erklärt es natürlich einiges.
Genau. Wie kam es dann eigentlich zu dieser Entscheidung, dass ihr gesagt habt, das soll jetzt einfach so ein Female-Only-Magazine werden oder ein Magazin nur für Mädels und junge Frauen? Wie kamt ihr dazu?
Genau, das habe ich ja am Anfang schon mal kurz angeschnitten. Uns haben halt einfach bei den Magazinen, die bisher auf dem Markt waren, hat uns einfach diese weibliche Perspektive gefehlt. Bei Snowboard-Magazinen, bei Surf-Magazinen, wenn du dir irgendwie 100 Ausgaben anschaust und dann ist irgendwie zweimal ein Mädel auf dem Cover oder sowas und die Mädels, die sind so toll in ihren Sportarten, da gibt es so inspirierende Frauen und die kriegen einfach leider nie den Platz, den sie auch verdient haben. Auch was den Content angeht, das sind so wenige Interviews mit weiblichen Fahrerinnen. Genau, ja, da habe ich ja am Anfang schon kurz drauf eingegangen. Uns haben bei den bestehenden Magazinen einfach die weibliche Seite gefehlt. Auf Covershots zum Beispiel sind super selten Frauen zu sehen. Auch vom Content her wird wenig auf Frauen, also Interviews in Frauen oder sowas kommen einfach im Verhältnis so selten vor. Auch die Stories sind alle vom Blickpunkt eines Mannes eher geschrieben. Auf den Produktseiten geht es meistens einfach um Männerprodukte. Das ist einfach alles, auch wenn es Unisex-Magazine sind, ist es doch sehr auf den Mann ausgerichtet. Das hat uns einfach an den bestehenden Magazinen gestört und deswegen wollten wir das einfach komplett auf die Frau fokussieren.
Wie war das Feedback am Anfang, sei ehrlich?
Tatsächlich, also war es erstaunlich gut. Also wir haben ja auch ein bisschen im Freundeskreis und sowas rumgefragt, ob die Mädels sowas überhaupt haben möchten und sowas. Und da haben eigentlich alle gesagt, ist eine coole Idee und alles. Wir haben auch unseren Eltern damals, als wir es denen erzählt haben und so, die sind auch sofort hinter uns gestanden, haben gesagt, ist eine coole Idee, probiert es auf jeden Fall. Und auch auf der ersten ISPO, das Thema an sich wurde super gut angenommen. Und ich glaube, hätten wir damals jetzt schon die Erfahrung gehabt, die wir heute haben, dann hätten wir das sicherlich auch wesentlich besser rübergebracht. Uns hat halt einfach der ganze geschäftliche Teil, von dem hatten wir halt einfach gar keine Ahnung. Und auch, wie man ein schönes Printmagazin gestaltet. Also ich glaube, dass es noch besser gekommen wäre, wenn wir einfach die Ahnung gehabt hätten. Aber dadurch, dass wir halt wirklich überhaupt keine Ahnung hatten, wie man überhaupt ein Printmagazin gestaltet und gar nichts, hätte es besser rüberkommen können, als es das dann in Wirklichkeit geworden ist.
Naja, aber ich finde halt schon, man muss halt schon sagen, also ich finde es ehrlich gesagt total mutig und eigentlich, ich würde es ja von der anderen Seite betrachten, ich finde es ja eigentlich total mutig und innovativ, dass man so jung ist und dann oder in dem Alter den Mut hat, dann ein Magazin rauszubringen, ohne dass man sich jetzt da von irgendwie den geschäftlichen Themen da komplett davon abbringen lässt. Also ich finde so der Funken Naivität in dem Ganzen eigentlich, den finde ich eigentlich eher charmant und das finde ich eigentlich eher toll an der Sache.
Ja, nee, also das ist ja definitiv und es war ja auch gerade sogar so der Zeitpunkt, an dem das ganze Mädelszeug super gefragt wird. Zu der Zeit gab es ja zigtausend Girls-Camps beim Surfen, irgendwie ganz viele Brands haben auch zu der Zeit eigene Mädelslinien rausgebracht und so. Das hat sich zu dem Zeitpunkt alles sehr, schon die ganze Richtung vom Sport sehr in Richtung Mädels verändert. Wir haben es gewagt und alles. Ich sag nur, hätten wir ein bisschen mehr Ahnung gehabt, hätten wir es besser machen können, als wir es gemacht haben. Aber klar, also wir bereuen es ja eh nicht, dass wir so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Und alles hat uns dahin geführt, wo wir heute stehen. Aber im Rückblick hätten wir vieles anders und besser machen können. Aber das ist ja immer so.
Okay. Aber weil du sagst, zum Nachhinein, hattet ihr zum Beispiel auch Support von außen? Also habt ihr euch irgendwie Sponsoren ins Boot geholt? Ja, hattet ihr Support? Also wie habt ihr das dann alles aufgezogen?
Wir hatten Support, aber im Sinne von Freunden und Familie, die geholfen haben. Also wir haben damals zu fünft angefangen, in der Zwischenzeit oder schon seit sehr langer Zeit sind wir noch zu dritt, aber wir haben uns von Freunden und Familie Geld geliehen, um das irgendwie zusammen auf die Beine zu stellen. Unsere Eltern haben Korrektur gelesen bei den ersten Ausgaben und alles. Also wir haben Support bekommen, aber wir haben nie irgendwie finanzielle Hilfe oder sowas bekommen, sondern wir haben alles aus eigener Kraft auf die Beine gestellt und die ersten paar Jahre dann als wir Geld damit verdient haben, erstmal die ersten Jahre damit verbracht, unsere Freunde wieder auszubezahlen, die an uns geglaubt haben und dann von Anfang an da uns Geld geliehen haben, damit wir das überhaupt auf die Beine stellen können. Und ja, also unsere Freunde haben uns natürlich immer bei dem unterstützt, was wir gemacht haben, aber es war auf jeden Fall schwer.
Ja, das glaube ich, aber coole Freunde auf jeden Fall. Das Golden Right Magazin besteht ja im Eigenverlag. Das bedeutet, ihr macht ja alles selbst. Genau. Also wenn man sich im Publishing-Bereich auskennt, weiß man auch, dass es sich hierbei echt um eine Heidenarbeit handelt. Also sprich, Inhalte schaffen, Texte schreiben, fotografieren, die Geschichten überhaupt erstmal recherchieren, Akquise, Anzeigen, Verkauf, Marketing. Das finde ich schon ganz schön beeindruckend, muss ich ehrlicherweise sagen. Also weil ich, wie gesagt, ich habe ja auch Erfahrung im Publishing-Bereich und denke mir, das ist echt eine ganz schöne Aufgabe. Wieso habt ihr euch dazu entschieden, das Golden Right komplett im Eigenverlag zu machen? Wie kam es zu der Entscheidung?
Es stand tatsächlich niemals irgendwie zur Debatte, uns einen Verlag zu suchen oder sowas. Das glaube ich, also wir haben auch bis heute noch nie über das Thema gesprochen, ob wir das Ding jetzt irgendwie an den Verlag bringen oder sowas. Das war von uns, bei uns irgendwie von Anfang an klar. Also wir waren damals eben, hatte ich ja schon gesagt, zu fünf. Die eine war Fotostudentin, die andere war BWL-Studentin. Der Chris, unser Grafiker, wir haben einen Herrn bei uns im Team. Der hat damals eben auch Mediengestaltung gelernt, hat aber noch in einem Kopierladen, ist er gerade über die Runden gekommen und so. Und dann haben wir einfach gedacht, hey, wir haben alles an der Hand, was wir eigentlich brauchen. Wir können das Ding einfach alleine wuppen. Da brauchen wir jetzt nicht irgendwie Unterstützung oder sowas. Von daher stand es einfach nie zur Debatte, dass wir dass wir uns da noch irgendeinen Verlag ins Boot holen oder das irgendwie anders machen, sondern wir haben uns von Anfang an gedacht, wir können das alles alleine, das kriegen wir schon hin, mit Unterstützung von Eltern und Familie und Freunden, die uns dann irgendwie bei Sachen, die wir halt noch nicht können, dann unter die Arme greifen und uns zeigen, wie es gemacht wird. Und das hat sich ja bis heute, wir haben viel gelernt, aber wir sind noch zu dritt. Anita kümmert sich um Texte und Inhalte, der Chris macht unsere Grafik, ich mache eigentlich alles, was mit dem Geschäft zu tun hat. Mhm. Und dann mache ich noch zusammen mit der Anita unsere ganzen Online-Inhalte und Social Media. Und irgendwie haben wir es bis jetzt geschafft, dass mit uns drei noch, dass wir das zu dritt alles irgendwie hinbekommen.
Ja, ist echt beeindruckend. Und wie viele Hefte bringt ihr dann im Jahr raus? Also wie viele Ausgaben plant ihr dann immer so?
Wir machen jetzt drei Hefte im Jahr. Das heißt einmal eine Surf-Ausgabe, die im Frühling rauskommt, kurz danach unsere Bike-Ausgabe. Und dann, wenn der Winter kommt, kommt unsere Snowboard-Ausgabe raus. Wir würden zwar gerne mehr machen, aber mit dem Anzeigengeschäft ist das leider heutzutage alles nicht mehr so einfach. Print ist bei den Anzeigenkunden leider immer schwieriger. Von daher, genau, wir würden gerne mehr Hefte rausbringen, aber das scheitert leider an den Anzeigenkunden. Mhm. Aber genau, mit unseren drei Heften und dazu noch allem anderen online sind wir eh ganz gut beschäftigt.
Ich wollte gerade sagen, also eine Three-Man oder wie sagt man das? Also in dem Triumvirat, diese ganzen Dinge umzusetzen, ist schon sehr beeindruckend, wie ich finde. Aber sag mal, eigentlich kann man es ja doch auch wieder positiv sehen, wenn ihr sagt, ihr bringt drei Hefte im Jahr raus. Also ich erinnere mich noch an das Cooler Mag. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Verlag hieß. Ja, ich glaube, das war Factory Publishing in UK. Genau, das war ja auch, also neben dem Golden Ride eben ein anderer Hero. Und ich habe das auch geliebt. Und da ist es so, das existiert ja nur noch online. Also die haben nicht mal mehr eine Printausgabe im Jahr. Also die sind ja komplett quasi vom Print verschwunden. Deswegen muss man ja eigentlich oder kann man eigentlich sagen, dass es ja wieder echt beeindruckend ist, dass ihr das ja trotzdem noch, dass ihr drei Ausgaben im Jahr rausbekommt, obwohl ihr keinen großen Verlag im Hintergrund habt.
Ich würde es anders sehen. Ich würde tatsächlich sagen, wir können das machen, weil wir keinen Verlag im Hintergrund haben. Weil wir haben kein großes Büro, wir arbeiten alle von zu Hause, wir haben keine Angestellten, wir haben halt fast keine Kosten. Und dadurch können wir halt irgendwie alles so steuern, dass wir selbst mit kleinen Budgets noch es schaffen, irgendwie ein Printmagazin rauszubringen. Also es ist ja nicht nur das Coole, es hat ja auch einige von den Snowboard-Magazinen jetzt, haben sich ja darauf eingestellt, dass sie jetzt nur noch online sind. Und das sind auch alles welche, wo ein Verlag dahinter war. Und wir sehen das halt einfach so, wir drei können die Entscheidungen selber treffen. Vielleicht hätte uns ein großer Verlag schon eingestampft, weil es im Endeffekt nicht rentabel ist.
Schon längst abgeschossen.
Genau, und ja. Ich meine, wir arbeiten halt, wenn es halt mal Ausgaben schlecht laufen, dann arbeiten wir halt für einen Praktikantenlohn, aber es ist unser eigenes Baby, von daher ist das halt dann so, aber wir machen es halt dann und mit Hängen und Würgen kriegen wir es dann schon immer irgendwie hin.
Ja, krass beeindruckend. Was ist denn eigentlich eure Zielgruppe?
Also oder die meisten unserer Leserinnen sind natürlich sportliche Frauen, obwohl wir natürlich auch ein paar männliche Leser haben, aber so die meisten Mädels sind.
Habt ihr da eine Prozentzahl, wie viele Männer oder wie das Verhältnis ist?
Das habe ich tatsächlich nicht, aber es sind, ich glaube, so insgesamt 20 männliche Abonnenten oder sowas bei sehr, sehr vielen weiblichen. Also es ist wirklich ein kleines Verhältnis, aber wir hören öfter, dass die Männer dann die Zeitschriften von den Frauen lesen oder so. Da kriegen wir auch öfter mal Mails von unseren Abonnentinnen oder sowas, dass der Mann das wieder gelesen hat oder sowas. Was wollte ich gerade sagen? Nee, aber so die meisten von unseren, wir sagen ja immer Mädels, aber dabei stimmt es gar nicht, das sind ja alles Frauen. Die sind alle so in unserem Alter, also die meisten von unseren Leserinnen sind Frauen, die Ende 20 bis Ende 30 sind, aber es geht wirklich noch nach oben hin sehr viel weiter. Und wir haben auch ein paar 16-jährige Abonnentinnen. Und ich glaube, das Schönste, was uns mal geschrieben worden ist, war irgendwie von einer damals Mitte 50-Jährigen, die gemeint hat, durch uns war sie inspiriert, jetzt mit dem Snowboarden anzufangen. Mhm. Also es ist.
Da gibt es ja auch das Buch beziehungsweise den Bildband Surf Like a Girl. Ich weiß jetzt nicht, ob du das kennst. Und es ist ja auch ein super schöner Bildband, weil da geht es ja wirklich nur um Frauen, die surfen und auch die komplette Palette. Also wo du ja auch irgendwie ganz junge Mädels siehst, die krasse Barrel surfen und dann aber auch irgendwie Schwangere oder auch dann irgendwie ältere Damen quasi, wo ich jetzt sag, die ist bestimmt über 60, aber surft wie halt eine Königin, ja, und das finde ich auch krass beeindruckend. Ich glaube, das ist ja auch das Schöne, wenn man so ein Medium hat, was ja so eine sehr vielfältige Zielgruppe erreicht, ja, das finde ich, also diese Facetten finde ich immer total schön zu sehen, ehrlicherweise.
Na, da hast du absolut recht. Das finde ich auch, also wir hatten gerade, wenn wir jetzt über so ältere Surferinnen reden, hatten wir schon zweimal solche Storys im Heft und jetzt auch in der kommenden Ausgabe haben wir wieder sowas drin. Aber das ist jetzt auch wieder so ein Punkt, wo man sagt, ja, warum ein Sportmagazin für Frauen? Weil wir sowas über sowas schreiben. Sowas würde ich jetzt irgendwie nicht oder selten männlichen oder Unisex-Surfmagazin lesen. Sowas interessiert jetzt den durchschnittsmännlichen Surfer, würde ich jetzt sagen, eher weniger wie eine 60-Jährige, die ja, jeden Tag in ihren Neo zwängt und surfen geht, aber für Frauen ist das super inspirierend.
Kann ich nur also total zustimmen. Also volle Lotte. Was mich ja auch schon im Vorfeld irgendwie vor unserem Gespräch auch schon brennend interessiert hat, ist so die Frage, ich meine, ihr macht es jetzt, Anita, Chris und du, ihr macht es ja zu dritt. Habt ihr auch jetzt schon mal, ihr macht das jetzt seit 13 Jahren.
14.
Habt ihr, 14, okay, Entschuldigung, 14 Jahren. Habt ihr euch eigentlich auch schon mal Gedanken gemacht über die Zukunft? Also sagt ihr irgendwie, ihr macht das jetzt einfach ganz normal weiter? Oder sagt ihr dann zum Beispiel, würdet euch auch gerne mal in Richtung online weiterentwickeln? Oder habt ihr irgendwie andere Formate geplant?
Also wir versuchen uns oder wir entwickeln uns ständig weiter. Also jetzt gerade dieses Jahr haben wir jetzt mit Corona eben, dieses Jahr haben wir natürlich ganz viel an unserer Online-Präsenz geändert, weil wir jetzt eben gemerkt haben oder merken mussten, dass jetzt Online-Content gefragter denn je ist. Jetzt haben wir ein paar neue Formate. Wir haben jetzt eben auch einen Podcast seit diesem Jahr. Also wir arbeiten ständig dran und versuchen uns natürlich immer anzupassen und diese Formate zu entwickeln, auf die unsere Zielgruppe auch Lust hat. Aber wo wir uns dann in Zukunft sehen oder wie wir weitermachen, so weit planen wir immer nicht, sondern wir sind immer sehr spontan, schauen, was gefragt wird, schauen, was passiert und schauen einfach, was der Tag bringt und wie wir besser werden können und nur da, was unsere Leserinnen haben möchten.
Ja, cool, okay. Ich frage nur deshalb, weil ich schon glaube, dass es vielen Journalisten oder Content-Creatern, aber auch einfach Leuten, die in den Medien arbeiten, jetzt generell sehr, sehr ähnlich geht und viele einfach, ich sag mal, das Spektrum einfach jetzt erweitern oder ihre Fokusbereiche umschiften, sprich irgendwie auf Podcast gehen. Ich glaube, dass auch das YouTube eine noch größere Rolle spielen wird in Zukunft. Und ich glaube, dass es einfach total wichtig ist, dass man da sich jetzt oder dass man jetzt die Zeit nutzt und sich weiterentwickelt.
Ja, da hast du definitiv recht. Und wir machen ja auch ständig neue Sachen und versuchen ja auch online oder machen auch immer mehr online. Aber das Ding ist, das Printmagazin ist trotzdem das, wo unser Herz dran klebt. Also das wird definitiv immer ein fester Bestandteil von Golden Ride sein und das werden wir auch nicht ändern. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, so Sachen wie YouTube und sowas wird immer beliebter und wir haben mehr Ideen im Kopf, als wir umsetzen können. Dadurch, dass wir eben nur ein Drei-Mann-Team sind, bleibt natürlich auch vieles auf der Strecke und man würde gerne mehr umsetzen, als man machen kann, aber das ist mit drei Leuten leider nicht immer so einfach und für Angestellte haben wir leider kein Geld.
Ja, das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob ihr euch auch zum Beispiel vorstellen könnt, auch das Team jetzt mal nach 14 Jahren, ich habe es mir gemerkt, nach 14 Jahren zu ändern. Also könntet ihr zum Beispiel auch sagen, ihr vergrößert euch oder setzt einen Fokus jetzt auch nochmal auf online? Also wäre das eine Option?
Würden wir gerne, aber es ist tatsächlich so, dass wir uns das einfach nicht leisten können. Selbst wir drei arbeiten selbst noch als Freelancer alle drei nebenbei für andere Firmen noch ab und zu. Also es ist nicht so, dass Golden Ride nimmt zwar die meiste Zeit bei uns ein, aber es ist leider so, dass es nicht mal für uns alle drei komplett zum Leben reicht, sondern dass wir alle drei uns noch irgendwo ein Zubrot verdienen müssen. Von daher können wir uns da leider nicht breiter aufstellen, als wir sind, sondern versuchen mit unserem kleinen Team das meiste rauszuholen. Okay, was uns, glaube ich, auch ganz anständig gelingt.
Ja, also das auf jeden Fall, keine Frage. Aber wie schaut dann aktuell die Finanzierung bei euch aus? Also ist es dann zum Beispiel, wird das Golden Ride dann vorwiegend immer noch über Anzeigen mitfinanziert oder habt ihr Kollaborationen, Kooperationen? Also wie schaut es da bei euch aus?
Also jetzt erwischst du gerade den wunden Punkt für dieses Jahr. Also eigentlich war das immer mit Anzeigenverkäufen, unseren Abonnenten, Zeitschriftenverkäufen und so war's. Hat es immer gepasst. Jetzt hat es uns mit Corona natürlich auch relativ hart erwischt, weil uns relativ viele Anzeigenkunden abgesprungen sind. Und jetzt rauchen unsere Köpfe gerade, weil wir für dieses Jahr eine Crowdfunding-Kampagne auf die Beine stellen müssen, damit wir unsere Ausgaben für dieses Jahr irgendwie halbwegs durchfinanziert bekommen. Also abgesehen von der Mountainbike-Ausgabe, die läuft natürlich super. Aber für unsere Surf- und für unsere Snow-Ausgabe dieses Jahr sieht es leider sehr, sehr dunkel aus. Also wir werden sie auf jeden Fall, weil wir es immer machen, irgendwie durchziehen und irgendwie werden wir es schon hinbekommen. Aber da arbeiten wir gerade an einer großen Crowdfunding-Kampagne, dass wir da von unseren Lesern und Fans ein bisschen Support bekommen. Aber im Regelfall, und hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr wieder so weitergeht, ist es eben durch hauptsächlich Anzeigen, Verkäufe, Partnerschaften und eben unsere Abonnenten und die Zeitschriftenverkäufe. Und natürlich durch unsere Online-Plattformen.
Okay, also ein Mix aus allem. Ja, ein Mix, so ein Melting Pot, so ein Pool aus allen.
Aus allem, genau. Okay. Und naja, wir haben ja nicht nur die Zeitschrift, sondern wir haben ja tatsächlich noch zwei weitere Projekte, die mit Golden Ride direkt zusammenhängen. Wir haben auch einen kleinen Surfshop für Surf-Bikinis von so kleinen Independent-Labels. Mhm, und wir haben ja auch das nennt sich Girls Surf Workout bei Golden Ride, ist ein früher mal Outdoor, jetzt Online-Workout, bei dem sich Mädels mit unserer Trainerin gezielt auf den nächsten Surfurlaub vorbereiten können. Von daher.
Okay, also da habt ihr euch dann auch schon so mehrere Standbeine quasi aufgebaut. Ja. Okay. Wie plant ihr denn eure Crowdfunding-Kampagne? Habt ihr da schon eine Strategie oder einen Plan? Also gibt es da schon irgendwie Meilensteine, die ihr verfolgt?
Boah, du, das ist unsere Kampagne. Ja, unsere Kampagne ist vor allem so typisch Golden Ride-Style. Erstmal Kopf über rein und alles gleichzeitig machen, uns danach irgendwie strukturieren. Also wir sind gerade... Also ja, wir haben auch noch ein bisschen Zeitdruck, weil unsere Surf-Ausgabe kommt schon in 2 Monaten raus. Und das Ding muss davor irgendwie stehen. Und jetzt sind wir wirklich dabei, irgendwie gerade alles auf einmal zu machen und wollen irgendwie in einem Monat live gehen, aber haben dafür noch viel zu wenig gemacht. Und sind gerade dabei, alles irgendwie auf einmal zu machen, unsere Prämien zu suchen, Texte zu schreiben, Fotos zu machen, Videomaterial
Content zu generieren.
Genau, wir arbeiten da gerade alle irgendwie an allen Fronten gleichzeitig und hoffen, das dann irgendwie schnell zusammenbringen zu können, dass das dann irgendwie erfolgreich wird.
Okay. Weil du es ja vorhin auch gesagt hattest, dass sich da auch vor allem durch Corona wahnsinnig viel geändert hat. Wo habt ihr denn am meisten die Änderungen gespürt, jetzt mal abgesehen von den Anzeigen?
Also ja, das meiste, was für uns halt am wichtigsten ist, aber das habe ich ja schon gesagt und du schon gesagt, das sind natürlich die Anzeigen, aber wir haben halt auch gemerkt, dass jetzt immer mehr Mädels, also früher hatten wir natürlich die meisten Zeitschriftenverkäufe irgendwie im Laden, wir haben jetzt dieses Jahr gemerkt, dass extrem viele direkt bei uns bestellt haben, neue Abos, also dass einfach das Reisen nicht mehr so präsent war, sondern dass die Leute eben nicht immer im Bahnhof oder am Flughafen gekauft haben, sondern direkt bei uns gekauft haben, was aber ganz cool für uns ist, muss man im Endeffekt sagen. Genau, und dass eben auch unsere Social-Media-Kanäle und unsere Webseiten und sowas unsere Website mehr besucht worden ist. Aber ich nehme einfach mal an, dass die Leute ein bisschen mehr Zeit haben, weil sie zu Hause sind, gern mal lesen. Es wurden jetzt auch super viele, wir verkaufen auch noch unsere älteren Ausgaben und super viel von den alten Ausgaben auf einmal wieder verkauft und
Ach,
sowas.
Ach Quatsch, okay.
Ich glaube, die Leute sitzen zu Hause und suchen nach Inspiration. Genau, das ist eigentlich so, dass wir halt gemerkt haben, dass unsere Leserinnen sehr stark auf unsere eigenen Kanäle umgeswitcht sind.
Was ja eigentlich von Vorteil ist, Fall oder? Das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen.
Auf jeden Fall, also vor allem die Verkäufe ist natürlich für uns auch zum Vorteil, weil wir natürlich dann den Verkauf direkt machen. Aber, und ja, die Leserinnen gleich bei uns auf der Website haben. Also ja, das ist ein Vorteil, aber...
Also was mich auch noch brennend interessieren würde, was jetzt auch die ISPO angeht,
oder beziehungsweise eure Initiative damals vor 14 Jahren. Ihr seid ja dann auf die ISPO gegangen, habt ihr die ganzen Marken und Brands angesprochen, den ganzen Marketing-Head-Offs und die Verantwortlichen. Gab es denn auch Leute, die irgendwie das Projekt auch krass angezweifelt haben, die gesagt haben, hey, vergesst es, ihr werdet eine Ausgabe machen und dann kommt keine mehr? Also gab es auch Leute, die jetzt nicht so supportive waren in eurem ersten Crowdfunding, sage ich mal?
Also ins Gesicht gesagt hat uns niemand, aber also es war schon allein schon, als wir an die Stände angekommen sind, wurden wir schon öfter so, ja Mädels, sorry, wir haben keine Sticker für euch. Klasse. Und dann so, ja nein, wir wollen keine Sticker, wir sind der 14 Uhr Termin. Ja. Nee, aber also wir konnten es zu der Zeit auch gar nicht einschätzen, aber klar, bei ein paar hat man gesehen, die brennen dafür und so, bei so ein paar so, ja, das schauen wir uns da mal an und ja, schickt uns mal das Media-Kit und so. Da im Nachhinein weiß man natürlich, was das bedeutet hat. Damals konnten wir es noch gar nicht einschätzen.
Hier habt ihr meine Karte, könnt euch ja mal melden.
Genau so war es und wir natürlich, oh super, schau mal, wir haben die Karte und da sollen wir die Mediadaten hinschicken, ja super.
Es gibt noch keine Mediadaten.
Doch, die gab es schon. Okay. Wir waren total übermotiviert, wir haben sogar schon vorgefertigte Anzeigenverträge mitgenommen, weil wir irgendwie dachten, wir könnten direkt gleich mal Anzeigen auf der ISPO verkaufen. Hey, hey. Also warum und dann haben wir das auch uns alles ganz toll durchgerechnet und haben gesagt, gut, hier so eine Pleasure hat ja hier 30 Anzeigen, schau mal, wenn wir 30 Anzeigen verkaufen und für jede so und so viel bekommen, na super, ist ja alles finanziert, wir brauchen ja, können das Studium schmeißen. Nee, aber wie gesagt, ins Gesicht hat uns natürlich keiner gesagt, aber es waren schon sehr viele Leute zögerlich, wo man jetzt im Nachhinein dann schon weiß, was sie sich gedacht haben. Und ja, gegen alle Erwartungen haben wir uns ja dann am Riemen gerissen und durchgesetzt.
Ja, nee, voll gut. Also muss man ja auch, wie gesagt, 14 Jahre sprechen ja auch einfach für sich. Das muss man einfach anerkennen.
Ihr seid ja ein Team von 3 Leuten. Gab es da auch schon mal die eine oder andere Herausforderung oder eine Challenge, die ihr bewältigen musstet?
Klar, die gibt's immer mal. Also wir allein schon an dem Fakt, dass wir mal zu fünft gestartet haben und jetzt noch zu dritt sind, merkt man natürlich, dass das nicht immer alles. Also von der ersten haben wir uns, glaube ich, gleich nach 3 Monaten getrennt oder ja, ich glaube 3-4 Monate. Und mit der anderen sind wir dann, die ist dann selber gegangen, weil sie gemerkt hat, also durch das Fehlende, die hatte damals schon einen Job und hat dann irgendwie alles am Abend gemacht und hat dann einfach gesehen, dass es nicht gepackt hat. Aber so, klar, ich meine, wir arbeiten super eng zusammen. Klar kracht es da mal ab und zu und vor allem, wenn die Zeiten irgendwie schwierig sind oder sowas und jeder ein bisschen frustriert ist, weil nichts vorangeht, gerät man schon das eine oder andere Mal aneinander. Aber im Endeffekt haben wir die Firma aus Freundschaft gegründet. Und das überwiegt dann am Schluss immer und irgendwie raufen wir uns immer wieder zusammen und das passt ja auch, aber natürlich bei 14 Jahren Zusammenarbeit, wenn da alles nur Sonnenschein gewesen wäre, dann glaube ich, würde nicht alles rund
laufen. Wäre auch irgendwas falsch gewesen, ja. Ja, ich glaube nämlich auch, dass dieses, das ist schon auch eine Herausforderung, wenn man sagt, man gründet was auf Freundschaft basiert, beziehungsweise hat so diesen Friendship-Background. Ich glaube, das ist oft zwar super inspirierend, aber auch kann auch auf vielen Ebenen auch tatsächlich ein bisschen hinderlich sein. Und eben gerade, wenn man sagt, okay, ein Teil des Teams macht es dann irgendwie Vollzeit und ein Teil des Teams dann irgendwie nach dem Job, nach der Arbeit, ist ja klar, dass dann natürlich auch dann die Visionen vielleicht dann auch nicht mehr komplett deckungsgleich sind.
Klar, und auch
nicht
einfach
mehr ganz zusammenpassen.
Auch einfach, wie sich die Leben entwickeln. Ich meine, wir sehen es, also die anderen beiden, Chris und Anita, sind auch verheiratet miteinander. Also ich arbeite mit einem verheirateten Pärchen zusammen. Das macht es natürlich auch nicht immer leichter. Und unsere Lebenswege haben sich auch sehr, sehr anders entwickelt. Ich habe eine Familie gegründet, habe ein Kind, während die anderen beiden am liebsten am Reisen sind und sich auf den Philippinen ein zweites Zuhause geschaffen haben und sehr viel dort sind. Von daher haben sich halt unsere Leben auch komplett anders entwickelt, was das natürlich auch nicht immer einfacher macht, miteinander zu arbeiten, weil man halt andere Zeitpläne hat, andere Vorstellungen. Aber ja. Wir haben uns immer wieder zusammengerauft und wir werden uns sicherlich noch streiten und wir werden uns wieder zusammenraufen und werden hoffentlich noch Golden Ride machen, bis wir alt und grau sind.
Ja, das wünsche ich euch auf jeden Fall. Deswegen jetzt auch meine letzte Frage. Wenn wir sagen, in 5 Jahren, wir denken jetzt mal an die Zukunft, welchen Impact soll denn da Golden Ride haben, beziehungsweise wo seht ihr euch in 5 Jahren oder wo siehst du Golden Ride in 5 Jahren?
Ja, ich hoffe, dass wir ungefähr noch da sind, wo wir jetzt sind, nämlich dass wir ein Printmagazin machen, mit dem wir viele Frauen inspirieren können, ihren Sportarten nachzugehen, dass man sieht, man kann alles haben, man kann Familie und Sport unter einen Hut bringen, man kann auch mit 60 noch surfen gehen, man kann auch mit 60 noch Mountainbike gehen. Wir wollen einfach eine Inspiration sein, wir wollen den Frauen sagen, was sie machen können, worauf sie Lust haben. Wir wollen tolle Frauen vorstellen und wir hoffen natürlich, dass wir das auch in 5 Jahren noch machen können, über all unsere Kanäle.
Sehr schön. Schönes Schlusswort. super, Nathalie, dann in diesem Sinne vielen Dank für die Einblicke in Golden Ride.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights. Ja, und dann würde ich einfach sagen, bis bald. Und
bis bald.
Wir hören uns.
So machen wir
Danke
das.
Danke dir.
Das war unsere Folge mit Nathalie vom Golden Ride Magazin und wir hoffen, dass ihr mit dem Gespräch genauso viel Freude hattet wie wir. Wenn ihr mehr über das Golden Ride Magazin, das Team und die vielen tollen und inspirierenden Geschichten erfahren möchtet, unser Tipp, schaut doch mal auf der Webseite vorbei. Dort könnt ihr ganz entspannt in die Welt der Surferinnen, Snowboarderinnen und Mountainbikerinnen aller Herren Länder eintauchen. Und wer die Crowdfunding-Kampagne unterstützen möchte, Startschuss ist der 15. März. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast abonniert, bewertet und uns euer Feedback und Ideen an die podcast@desire-lines.de schickt. Ich wünsche euch was, macht's gut, ciao derweil.